Wir wollen beten. Unser Herr und Gott, wir kommen an diesem Nachmittag vor dich, um uns unter dein Wort zu stellen und von dir durch dein Wort belehrt zu werden. Wir bitten dich, hilf, dass wir es nicht harsch oder falsch verstehen, sondern dass wir verstehen, was dein Wille ist, dein guter und gerechter Wille, dein Wille auch für dein Volk, wenn wir als Gemeinde im Gebet vor dich kommen. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass wir das mit deiner Hilfe so verstehen und so anwenden und so leben, dass du drin verherrlicht wirst und dein Name gerühmt und gepriesen. Segne du uns nun in dieser Nachmittagsstunde miteinander. Amen. Ja, liebe Geschwister, manchmal gibt es solche Fragen, bei denen denkt man, sie sind eigentlich sehr leicht zu beantworten, weil wir sie so ganz natürlich einfach leben und tun, als sei es uns von Anfang an mitgegeben. Und wenn man dann so ein bisschen drüber nachdenkt und näher hinguckt, merkt man, naja, so ganz so einfach ist die Frage dann vielleicht ja doch nicht. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist eine solche Frage. Was ist Gebet? Wer betet? Wer soll die Gemeinde in der Gemeindeversammlung beten? Das hört sich einfach an, aber wir werden sehen, es ist an manchen Stellen etwas knifflig und ich hoffe, dass wir doch zumindest zu einer biblischen Lösung finden. Wir hatten vor 2 Wochen darüber nachgedacht, was Gebet ist, und wir wollen in der nächsten Lehrstunde zum Thema darüber nachdenken, was Gebet beinhaltet, und heute darüber, wer betet. Wer betet? Wer soll beten? Insbesondere, wer soll in der Gemeinde beten? Und bei dieser Frage kommt es mir so ein wenig vor, als ob wir so ein Puzzle vor uns hätten, mit vielen verschiedenen Puzzleteilen, aber wir hätten kein Bild, wo wir dran sehen können, wie es aussehen soll. Es ist nicht so ganz so schlimm wie Abendhimmel mit Sonnenuntergang am Meer und wir wissen 10.000 Teile nicht, wie sie zusammengehören. So schlimm ist es nicht. Aber irgendwie, es gibt doch so ein paar Dinge, ein paar wenige Momente, wo wir uns fragen müssen, wie gehören die genau zusammen? Und diese werden dann oft auch sehr unterschiedlich beantwortet. Möge der Herr uns Gnade geben, dass wir eine biblische Antwort dazu finden. Und eine Strategie, die ich anwenden möchte, das ist so eine typische Puzzler-Strategie. Es gibt 4 Teile, die findet man meistens ganz gut. Das sind die Ecken und dann die mit den geraden Seiten außenrum auch noch ganz gut. Und so möchte ich auch versuchen, dass wir uns diesem Thema erstmal in einem ganz großen Kreis von außen her nähern und so diese Dinge, von denen wir sagen müssen, ja, die stehen eigentlich fest und sind auch allgemeiner Überzeugung, erstmal festhalten. Also noch einmal die Frage, so weit gefasst, wer betet eigentlich? Und wir wollen dazu schon mal, wir möchten die Bibel aufschlagen im Psalm 148. Dort sehen wir, dass im größtgefassten Moment eigentlich die ganze Schöpfung dazu geschaffen ist von Gott, ihn anzubeten. Im Psalm 148, und ich lese mal ein paar Verse ab Vers 3 bis Vers 10. Lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, alle leuchtenden Sterne, lobt ihn, ihr Himmel, der Himmel, und ihr Wasser, die ihr oberhalb des Himmels seid, loben sollen sie den Namen des Herrn, denn er gebot und sie waren geschaffen. Er stellte sie hin für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die wird man nicht überschreiten. Lobt den Herrn von der Erde her, ihr Wasserungeheuer und alle Urfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, Sturmwind, der sein Wort vollzieht, ihr Berge und alle Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern, das Wild und all das Vieh, Gewürm und gefiederte Vögel. Damit hätten wir vielleicht erst im ersten Moment gar nicht gedacht, dass selbst diese Dinge, diese geschaffene Natur dazu von Gott erschaffen ist, ihn zu loben, ihn anzubeten. Ja, wir sind oft eher geneigt, wenn es Nebel hat oder vielleicht mal, was wird hier noch gesagt, Feuer und Hagel, dass wir denken, oh nein, was ist das für ein schlechtes Wetter? Nein, es ist Wetter, das Gott geschaffen hat, um ihn zu loben. Und so wundert es dann auch nicht, das ist wirklich jetzt der äußerste Kreis, dass Gott alles geschaffen hat, letztendlich zu seinem Lob, zu seiner Ehre, dass Gott in seinem Wort alle von ihm geschaffenen, vernunftbegabten Wesen, die nicht in Rebellion und in Auflehnung gegen ihn leben, dass er diese Wesen auffordert, ihn anzubeten. So finden wir in Gottes Wort Engel, Menschen ja und Jesus Christus selbst im Gebet vor Gott. Die Engel finden wir hier schon in diesem Psalm, gleich in den ersten beiden Versen. Halleluja, lobt dem Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn seine Engel, lobt ihn seine Heerscharen. Die Engel loben Gott. Wir hätten hier noch eine ganze Menge anderer Verse anzuführen. Ich nehme da einen heraus aus Psalm 103. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr Gewaltiger an Kraft. Preist den Herrn, ihr seine Engel. Die Engel sind Wesen von Gott erschaffen, vernunftbegabte Wesen, die dazu geschaffen sind, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten. Und das tun sie in seiner himmlischen Herrlichkeit. Das finden wir im Alten Testament, das finden wir im Neuen Testament. Manche lesen das ja gerade zum Ende des Jahres im Lukas-Evangelium, wo die himmlischen Heerscharen den Hirten auf dem Feld begegnen und dort Gott Lob darbringen. Oder in Jesaja 6, Offenbarung 4, 5, 7 finden wir Engel, die Gott anbeten. Aber nicht nur Engel beten Gott an, selbst Jesus Christus, Gottes Sohn, der menschgewordene Christus, betet. Und wir finden ihn in seinem irdischen Dienst sehr, sehr oft im Gebet. Wenn wir genau hinsehen, finden wir ganz viele Stellen, wo von ihm berichtet wird, dass er in seinem irdischen Dienst Stille sucht, die persönliche Zeit im einsamen Gebet mit Gott. Ich möchte auch hier nur wenige herausgreifen. Markus 1, Vers 35, frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Jesus betet in der Stille, als es noch dunkel ist, die anderen schlafen alle, aber er braucht diese Zeit, um im Gebet vor dem Vater zu kommen. Und dann lesen wir beispielsweise in Lukas Kapitel 5, Vers 16, er zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Oder in Lukas 6, Vers 12, es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Jesus Christus betet. Und er hinterlässt uns ein großes Vorbild, weil ich denke, wir alle wissen, wie leicht wir geneigt sind, müde zu sein, ungern aufzustehen, vielleicht auch in der Früh. Jesus steht auf vor seinen Jüngern und ist im Gebet mit Gott. Und er betet die ganze Nacht, haben wir gerade gelesen. Das macht er nicht jede Nacht, aber er tut das. Jesus betet. Und es ist uns ein großes Vorbild drin, wie er in seinem irdischen Dienst, der so viel von ihm abverlangt hat, das nicht einfach gesagt hat, ich schaffe das schon, sondern gerade in diesen Zeiten immer wieder den Vater im Gebet gesucht hat. Aber da müssen wir gar nicht stehen bleiben. Jesu Gebet oder der betende Herr hat noch eine viel größere Dimension. Denn Jesus betet in seinem Dienst als Hohepriester. Und gerade darin zeigt es sich, dass er als Fürsprecher für seine Gemeinde vor Gott eintritt. Wir lesen das öfter mal auch sonntagmorgens in 1. Johannes Kapitel 2, in dem 1. Johannesbrief, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist ein Fürsprecher, er ist ein Advokat, er ist jemand, der sich beim Vater für uns verwendet. So heißt es dann in Römer 8, Vers 4. Er ist auferweckt und er sitzt zur Rechten Gottes, der sich auch für uns verwendet. Römer 8, Vers 34. Und in Hebräer 9, Vers 24, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. So, Jesu Gebetsdienst ist nicht vorbei, er ist jetzt. Und er kommt jetzt für seine Gemeinde als hoher Priester in dem himmlischen Heiligtum vor Gott, den Vater, und betet für seine Gemeinde. Er verwendet sich für seine Gemeinde, vor Gott, dem Vater, für seine Kinder. Das ist ein wunderbarer Dienst. Und ich denke, jeder von uns hat Johannes Kapitel 17 schon gelesen, dieses ganze Kapitel, wo wir dieses Anliegen Jesu sehen, wie er, man nennt es dann auch gerne das hohepriesterliche Gebet Jesu, wie er vor den Vater kommt und für seine Gemeinde, für seine Erwählten betet. Ja? So sehen wir also, die ganze Schöpfung betet, die Engel beten, Jesus Christus betet in seinem irdischen Dienst, aber auch heute noch im himmlischen Heiligtum. Und dann schließlich wir Menschen. Menschen sind aufgefordert, Gott anzubeten. Das ist der Teil unserer Bestimmung, wozu uns Gott erschaffen hat. Wir haben das in dem kleinen Katechismus schon in der ersten Frage, wozu wir geschaffen sind, was die höchste Bestimmung des Menschen, Gott zu verherrlichen und uns seiner ewig zu erfreuen. Dazu hat Gott uns gemacht. Wir sollen ihn verherrlichen und dazu gehört vor allen Dingen auch das Gebet. Dazu fordert uns Gott so oft auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet unablässig, betet ohne Unterlass, betet ständig, sagt Gott. Im Gebet haltet an, Römer 12, Vers 12. Haltet an, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung, Kolosser 4, Vers 2. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen und mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden, Philipper 4, Vers 6. Gott möchte von uns Menschen angebetet werden. Und grundsätzlich hat Gott alle Menschen dazu geschaffen, dass sie ihn verherrlichen, dass sie Gott anbeten. Das ist Teil unserer Bestimmung als Menschen, als Geschöpfe Gottes, wie die ganze Schöpfung dazu berufen ist, Gott anzubeten. Doch schränkt Gott in seinem Kreis den Kreis derer, von denen es ihm gefällt, dass er angebetet wird, ein. Und er spricht davon, dass es die sind, die er errettet hat, die Kinder Gottes, dass er sich an ihrem Gebet erfreut. So lesen wir in dieser Begebenheit, wo Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen spricht, in Johannes 4, in Vers 23 und 24, da sagt er, es kommt die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. In Geist und Wahrheit möchte Gott angebetet werden und nicht in Lüge und äußerlichem Dienst, sondern in Geist und Wahrheit. Solche sucht der Vater. Oder im Psalm 145, Vers 18, nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. In Hebräer 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Es geht nicht. Ja? Gott sucht solche wahren Anbeter, solche wahrhaftigen Anbeter und solche, die den Geist der Sohnschaft empfangen hat, wie es in Römer 8 heißt, indem wir rufen, aber Vater. Wer könnte Gott als seinen Vater anrufen, wenn nicht seine Kinder? Und solche sucht Gott, die ihn in Wahrhaftigkeit als ihren Vater anrufen. Sprüche 15 lesen wir, das Opfer der Gottlosen, Sprüche 15, Vers 8, ist ein Greuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen sein Wohlgefallen. Gott freut sich an dem wahrhaftigen Gebet seiner Kinder. Das sind die Anbeter, die Gott gerne sieht, von denen er gerne hört und gerne angebetet werden möchte von den Menschen. Er hält überhaupt nichts davon, wenn es geheuchelte Gebete sind von Ungläubigen, die nur äußerlich stattfinden, aber nicht in Wahrhaftigkeit ihm vorgebracht werden. Diese Gebete verhallen im Nichts. Treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, sagt unser Herr in Markus 7, wie geschrieben steht, dort zitiert er Jesaja 29, Vers 13, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie Lehren als Menschen Gebote lehren. Mit ihren Lippen sprechen sie Gebete, aber es ist vergeblich, sagt Gott. Wenn ihr betet, sagt unser Herr in Matthäus 6, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie ihres vielen Redens willen erhört werden. Auch das ist es nicht. Matthäus 6, Vers 7. Ja? Unreine Lippen, heuchlerisches, oberflächliches, formales, herzloses Beten, sagt Gott, brauche ich nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Ich hätte gerne Gebet in Geist und Wahrheit. Und ich denke, das ist so der Rand unseres Puzzles. Wer soll beten? Zum einen ist es die ganze Schöpfung, die Gott dazu bestimmt hat, dass sie ihn verherrlicht. Ja. Dann sind es die himmlischen Wesen, die Gott verherrlichen, Tag und Nacht, Engel ihn anbeten. Unser Herr Jesus selbst, heute im himmlischen Heiligtum, steht vor Gott und verwendet sich für seine Heiligen. Aber auch wir Menschen sind gerufen, alle Zeit zu beten, im Geist und in Wahrheit. Und wir können dann auch sehr unschwer erkennen, dass Gebete, die so gebetet werden, eben auch in unterschiedlichen Situationen gebetet werden. Und hier möchte ich drei Situationen voneinander unterscheiden. Das eine ist ganz persönliches Gebet. Ich allein oder einer betet allein zu Gott. Das Gebet zusammen mit anderen Geschwistern und das Gebet als Gemeinde. Ich denke, das sind die drei Situationen, die uns in der Heiligen Schrift vorgestellt werden, von denen wir sehen, dass es sie gibt, die wir selbst erleben, dass es sie gibt und die wir auch voneinander unterscheiden müssen. Lass uns das erste ansehen, das persönliche Gebet alleine mit Gott. Hierzu sagt Jesus diese bekannten Worte in Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Du ganz allein. Ganz ähnlich wie Jesus, der frühmorgens aufsteht, ganz allein weggeht oder in der Nacht auf dem Berg ist, ganz allein, einsam, mit Gott zusammen, sich ihm im Gebet ergibt. Wir finden das auch bei Elia. Ihr kennt diese Geschichte mit der Schunemiterin, wo er sich einschließt mit diesem toten Jungen und betet. Oder Petrus, wie er in Apostelgeschichte 10 beschrieben wird. Es ist um die Mittagszeit und er geht aufs Dach, ja, so ein Flachdach, es ist sehr heiß. Dort hat er diese Vision dann. Ja, aber wieso geht er dorthin? Das heißt, er geht um die sechste Stunde auf das Dach, um zu beten. Ja, also er steigt aufs Dach, um alleine zu beten. Finden wir eben häufiger in der Heiligen Schrift beschrieben, dass es dieses Gebet gibt, im stillen Kämmerlein, alleine. Und Jesus setzt das in den Gegensatz zu denen, die sich auf die Straße stellen und gesehen werden wollen, als besonders fromme Menschen. Nein, er sagt, mach das dort, wo es keiner mitkriegt. Du alleine in Stille mit Gott. Dann gibt es aber auch persönliches Gebet zusammen mit anderen, in einem persönlichen, in einem privaten Rahmen, in einem informellen Rahmen. Hier habe ich eine sehr schöne Stelle gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte, im 1. Samuel Buch in Kapitel 1 am Ende. Dort heißt es, nachdem das Gebet der Hannah erhört worden war und sie den Samuel bekommen hat als kleinen Jungen und ihn dann zu Eli bringt, in die Stiftshütte, dort heißt es am Ende, so habe ich auch ihn dem Herrn wiedergegeben, all die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Fand ich eine sehr interessante Situation. Also erst redet eigentlich Hannah und dann heißt es dort, und sie beteten dort den Herrn an. Wahrscheinlich zusammen mit Eli, vielleicht auch Samuel und Elkanah, dass sie gemeinsam zu Gott gebetet haben in dieser Situation. Das Einzige, was ein bisschen schade ist an diesem sehr schönen Vers, es ist ein super extrem schwieriges Verb. Andere Bibelübersetzungen übersetzen es auch anders. Sie übersetzen, er betete Gott an. Was wohl, weil dieses Verb so eigenartig ist an dieser Stelle, vielleicht auch so gesehen werden kann. Aber hier, es ist wohl zumindest, die meisten Bibelübersetzungen haben es so verstanden. Die Schlachterbibel übersetzt es anders. Aber wir finden auch andere Situationen, wo eine kleine Gruppe von Menschen zusammen betet. Auch ganz bekannt sicherlich Paulus und Silas. Die hatten nicht viel Möglichkeit, woanders hinzugehen, in Philippi im Gefängnis, wo sie nachts eingeschlossen sind im Kerker. Was machen sie dort? Um Mitternacht heißt es dort, beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Apostelgeschichte 16, Vers 25. Das ist nicht die ganze Gemeinde, aber sie sind auch nicht alleine, sie sind zu zweit. Und sie beten. Zusammen. Und wir finden auch noch, denke ich, so ein paar wenige andere Beispiele. Bei manchen ist es da nicht so ganz sicher, ist das jetzt eine Gemeindeversammlung oder ist diese Zusammenkunft mehr so eine informelle Gruppe von Leuten, die zusammenkommt? Eine möchte ich euch nicht vorenthalten, weil sie sehr, sehr schön ist, finde ich, im Blick auf andere Hinweise noch, die wir dort entnehmen. Apostelgeschichte 21, Vers 5. Dort wird Paulus verabschiedet von den Türen. Apostelgeschichte 21, Vers 5. Und dann finden wir dort sehr schön beschrieben, wie sie da zusammen beten. Da lesen wir: Und als wir aber die Tage vollendet hatten, zogen wir fort und reisten weiter, und sie alle geleiteten uns mit Frauen und Kindern bis außerhalb der Stadt, und wir knieten am Ufer nieder und beteten. Ja? Also, auch wenn es vielleicht die ganze Gemeinde war, wir wissen es nicht, aber es waren viele dabei, aber es waren eben auch Frauen dabei, es waren Kinder dabei, es waren alle dabei, es war keine Männerversammlung, und sie knien nieder, auch eine schöne Haltung des Gebets, und sie beten zusammen. Und gerade in diesem persönlichen Zusammenkommen, in diesem kleinen persönlichen Kreis, vielleicht in der Familie oder wo man zusammen mit ein paar anderen sich trifft und zusammen zu beten, da ist es sehr angebracht, dass auch Kinder sich am Gebet beteiligen, indem sie auch Gebete sprechen. Ja, wir machen das in den Familienandachten so, und vielleicht ist es eben in solchen informellen, kleinen Zusammenkünften auch sehr schön. Jesus selbst sagt es einmal sehr klar, dass es Gott gefällt, wenn Kinder ihn preisen. Er zitiert dort Psalm 8, und wir finden das am Ende seines Dienstes in Jerusalem, in Matthäus 21, Vers 15 und 16. Dort sind die Kinder im Tempel und sie sagen: Hosianna, dem Sohn Davids. Was ein paar Tage, zwei Tage vorher eigentlich die Erwachsenen draußen vor der Stadt noch gesagt haben und beim Einzug in Jerusalem. Und die Kinder machen weiter. Sie sehen Jesus und sagen: Hosianna, dem Sohn Davids. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien und sagten: Hosanna, dem Sohn Davids. Sie wurden unwillig und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Und Jesus sprach zu ihnen: Ja, habt ihr nie gelesen? Und dann das Zitat aus Psalm 8: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Ja? Diese Kinder preisen Gott. Es sind Gebete, auch wenn sie vielleicht ist es auch nur verkürzt, aber zumindest diese wenigen Worte sind Gebetsworte. Ja, sie sprechen diese Gebete und Jesus sagt: Völlig in Ordnung. Gott sagt: Ja, ich habe Freude dran, wenn Kinder mich loben und mich preisen. Ja, ihr Kinder, Gott freut sich, wenn ihr zu ihm betet, in den Familienandachten, alleine für euch persönlich, wenn ihr Gott lobt, wenn es von Herzen kommt, in Wahrhaftigkeit. Und dann haben wir so den schwersten Teil unseres Puzzles vor uns. Was sagt jetzt Gott über das öffentliche Gebet als Gemeinde? Wer soll dort beten? Wenn wir uns als Gemeinde versammeln in den Gottesdiensten oder in den Gebetsstunden, dann beten wir auch gemeinsam. Wie tun wir das? Wir beten dort gemeinsam als Gemeinde. Und dann möchte ich an dieser Stelle erst noch mal einen kleinen Hinweis darauf geben, dass wir das auch uns ins Bewusstsein rufen sollten. Wir beten nicht allein, sondern wir beten als Gemeinde. Das ist nicht nur einfach eine zufällige Ansammlung von Gläubigen, es ist nicht nur so eine Handvoll von Leuten, die sich gerade mal trifft, sondern wir kommen als Gemeinde vor den Herrn. Und das ist mehr als eine lose Versammlung von individuellen Gläubigen, die sich gerade mal trifft. Wir sind nach biblischem Verständnis eine Einheit. In Epheser 4, Vers 4 beschrieben als ein Leib, ein Geist, die wir auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, eins. Die Gemeinde ist eins vor Gott, ein Ganzes, ein Leib. Und wenn wir das verstanden und verinnerlicht haben, dann werden wir sicherlich auch mehr verstehen, was es ausmacht, als Gemeinde zu beten. Wir beten nicht mehr allein für uns, ich mit Gott, sondern als Gemeinde, als Einheit vor dem Herrn. Wie sieht das aus? Genau genommen beten wir gemeinsam, und wir verstehen das auch so, und das ist vielleicht auch mal ein schöner Moment, das mal einfach deutlich zu sagen, wenn wir gemeinsam Psalmen und Anbetungslieder singen. Und gerade die Psalmen, diese 150 Psalmen in Gottes Wort, sind Lieder. Es war das erste Liederbuch der Christen. Es war das Liederbuch der Gläubigen im Alten Testament. Aber es ist nicht nur ein Liederbuch. Wenn ihr euch die Psalmen anguckt, das sind Gebete. Das ist beides. Es sind Gebete, die in hochpoetischer Form geschrieben wurden zum Gesang. Und sie wurden gesungen. Und Nathanael hat heute früh auch Christus zitiert am Kreuz. Er betet selbst am Kreuz noch diesen 22. Psalm. Ich glaube nicht, dass er ihn in dem Moment gesungen hat. Ich glaube, das wäre die falsche Vorstellung dafür. Es sind Gebete. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und vorher auch, als sie auf den, nach dem Pascha-Feier ausgezogen sind zum Ölberg, sie beten das Hallel, die Psalmen. Ja? Und dort singen sie die. Ja? Also wir finden beides. In der von Calvin verfassten Genfer Gottesdienstordnung von 1542 heißt es dann auch, wenn wir nun die gemeinsamen Gebete betrifft, eben als Gemeinde, so gibt es zwei Arten. Die einen werden in schlichten Worten gehalten, die anderen mit Gesang. Das ist keine Sache, die erst vor kurzer Zeit erfunden worden wäre. Seit den ersten Anfängen der Kirche ist es so gewesen, wie aus der Geschichte deutlich wird. Könnten wir jetzt bei Eusebius oder Theodoret nachlesen. Aber das ist nicht unser Thema heute. Aber was wir uns merken wollen hier, ist, dass wenn wir als Gemeinde singen, dann ist dies eine Form des gemeinsamen Gebets. Wir singen ein Gebet zusammen. Und wir singen gemeinsam und sprechen dabei alle gemeinsam die gleichen Worte. Und das Singen hilft dabei, dass wir dann auch wirklich gleichzeitig das Gleiche sprechen, weil wir ja dann aus unserem Liederbuch das normalerweise ablesen, was da steht, und dann singen wir alle genau die gleichen Worte zur gleichen Zeit mit einer Melodie versehen, ein Lied, ein Loblied, ein Gebet zu Gott. Und wir sprechen gemeinsam dieselben Worte und beschließen diese Lieder dann am Ende mit einem bekräftigenden Amen. Da sind wir vielleicht ein bisschen komisch, weil das in Deutschland sonst kaum jemand tut, aber das ist der Grund, warum wir das tun, weil wir in diesem Gesang auch Gebete sehen. Es ist eine gesungene Anbetung Gottes. Aber wer betet in der Gemeinde? In diesem Moment tun wir es als Gemeinde, auch mit unseren Gästen und Kindern, alle zusammen. Gleichzeitig machen wir alle den Mund auf, sprechen die gleichen Worte zu Gott und beten Gott gemeinsam an. Eine ähnliche Situation könnten wir haben, wenn wir auch andere Gebete miteinander sprechen würden. Das tun wir hier als Gemeinde nicht. Wir machen das manchmal zu Hause, dass wir das Vaterunser gemeinsam beten. Dann sprechen wir auch alle gleichzeitig genau dieselben Worte. Was wir manchmal tun in feierlichen Anlässen, ist, dass wir unseren Gemeindebund gemeinsam vor Gott bringen und auch da gemeinsam die gleichen Worte sprechen und das auch mit einem Amen bekräftigen. Ja, so ist das. Das hat in der Situation einen Gebetscharakter. Also das könnte sein, oder das gibt es eben, diese Situation, dass wir als Gemeinde wirklich, wenn wir beten, gemeinsam gleichzeitig die gleichen Worte sprechen. Darüber hinaus gibt es dann aber natürlich auch Gebete, die nicht von allen gemeinsam mit denselben Worten gleichzeitig gesprochen werden, sondern nur einer betet mit lauter Stimme. Und das ist die Form, die wir uns nun als nächstes genauer ansehen wollen. Wer betet, wenn wir als Gemeinde versammelt sind? Und da möchte ich zunächst die Praxis der ersten Christen mit euch ansehen, wo wir einen Bericht davon haben in Apostelgeschichte 4, Vers 24. Apostelgeschichte 4, Vers 24, aus dem wir ein paar Rückschlüsse ziehen können. Dort lesen wir Apostelgeschichte 4, Vers 24, vom Gebet der Gemeinde, und wir greifen nur diesen einen Vers heraus. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Und dann kommt das Gebet. Sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und wenn wir uns das ansehen, das können wir auch hier in der deutschen Übersetzung erkennen, als sie es hörten, Mehrzahl, erhoben sie einmütig ihre Stimme, Einzahl, zu Gott und sprachen, wieder in der Mehrzahl. Das hat Ausleger beschäftigt. Wie kann das sein? Und sie kamen auf verschiedene Ideen. Manche Ausleger meinen, die Gläubigen seien halt in diesem Moment hier direkt von Gott inspiriert worden und hätten sofort alle gemeinsam gleichzeitig dieselben Worte gesprochen. Das wäre vielleicht bei so einem Hosianna, dem Sohne Davids, noch denkbar, aber ich glaube, bei einem solchen Gebet ist es eher schwer, das so zu sehen. Vielleicht auch bei einem gemeinsam gesprochenen Psalm, das man halt auswendig konnte, aber das ist ein freigesprochenes Gebet, das folgt. Andere denken an eine frühchristliche Liturgie, ähnlich eben die festgeschriebene Worte als Gebet, die die Gläubigen dann gemeinsam gebetet hätten, aber auch das scheint hier eher unwahrscheinlich. Wie soll das sein? Die plausibelste Vorstellung, was hier passiert ist bei dieser Situation, ist, dass einer mit lauter Stimme gebetet hat und die gesamte Gemeinde im stillen Zuhören mitgebetet hat. Und vielleicht das am Ende mit einem Amen bekräftigt hat. Das wird hier nicht beschrieben. Und das ist die wahrscheinlichste Variante, wie wir uns diese Situation hier vorstellen können. Und doch heißt es, sie beten einmütig, mit einer Stimme. Matthew Henry rekonstruiert die Situation, ich finde es sehr schön, in dieser Weise. Er schreibt, einer erhob im Namen aller seine Stimme zu Gott und die übrigen schlossen sich ihm an, einmütig, das ist, was hier steht. Ihre Herzen folgten ihm und so beteten alle, obgleich einer sprach. Einer erhob seine Stimme und in Einklang mit ihm erhoben alle ihre Herzen, was letztlich bedeutete, dass sie ihre Stimme zu Gott erhoben, denn für Gott sind Gedanken wie Worte. Also einer spricht, die anderen sind still, hören zu und beten im Herzen das mit, was der eine, der laut spricht, für alle betet. Und diese Auslegung, dieses Verständnis von Gebet in der Gemeinde wird auch durch einige Hinweise im Alten Testament unterstützt. So betet beispielsweise David einen Dankpsalm, nachdem er die Bundeslade nach Jerusalem hinaufgebracht hat. Und am Ende heißt es dort, in 1. Chronik 16, 36 oder auch im Psalm 106, Vers 48, da ist beides gleich, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sprach Amen und lobte den Herrn. Also David betet diesen Psalm. Und er wird als der Beter beschrieben, der diese Situation betet, weil er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat. Und dann heißt es am Ende, und dann, wie er fertig ist, alles Volk sprach Amen. Ähnlich auch bei Esra im Buch Nehemia beschrieben, Kapitel 8, Vers 6. Esra pries den Herrn, den Gott, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Das sind die zwei Stellen, in denen wir eigentlich das am besten beschrieben finden, wie Gebete auch mit Amen unterstützt werden. Ein einziger Hinweis noch in 1. Korinther 14, Vers 16. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, der ja nicht weiß, was du sagst. Wo Paulus auch offensichtlich auf diese Praxis eingeht, dass man Gebete, wenn einer laut vorgebetet hat, für alle gebetet hat, wenn man das mit Amen bekräftigt, dann sagt er, wie kann der das bekräftigen, wenn er gar nicht versteht, was du sagst? Und so entspricht diese Tradition diese Praxis, dass die Gemeinde öffentliche Gebete in den Gottesdiensten oder auch in der Gebetsstunde mit einem Amen bekräftigt, dem biblischen Vorbild, ebenso wie der jüdischen Tradition. Und dieses Wort Amen ist ja nun mal kein deutsches Wort, aber es wird nicht mal übersetzt, heißt einfach so viel wie wahrlich, gewiss, ja, so ist es. Ja? Einer betet, du hörst zu, du betest leise in deinem Herzen mit und wenn er fertig ist, Amen, ja, so ist es. Wir stimmen dem zu, was gebetet wurde. Diese Worte, die da laut gesprochen wurden, das sind auch meine Worte, das sind unsere Worte. Amen. Ich stimme dem zu. Und so halten wir hier fest, in den öffentlichen Gottesdiensten, in den Gemeindeversammlungen, wie einer Gebetsstunde, betet einer stellvertretend für alle laut Die übrige Gemeinde betet still im Herzen dieses Gebet mit und bekräftigt es oder bestätigt es am Ende mit einem lauten Amen. Wer betet also, wenn wir als Gemeinde versammelt sind? Und das möchte ich hier hervorheben, denn das ist entscheidend. Wenn wir als ein Leib, als eine Gemeinde versammelt sind, wer betet? Alle beten. Alle. Einer betet laut vor, alle anderen beten leise im Herzen mit und bekräftigen das Gesagte durch ihr gesprochenes Amen. Bereits diese ersten Beobachtungen über das Gebet als Gemeinde zeigen uns schon, dass normalerweise nur einer gleichzeitig laut beten kann. Und das erfordert ein hohes Maß an Disziplin und Ordnung. Es ist nicht so, dass gleichzeitig an mehreren Ecken Leute irgendwie vor sich hin beten. Einer betet für die eine Gemeinde und dazu muss es auch in Ordnung zugehen. Und so ermahnt uns Gottes Wort in 1. Korinther 14, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Da spricht Paulus von den Gottesdiensten. Und so verwundert es auch nicht, dass Gott für das Gemeindegebet Anweisungen gegeben hat, wer in der Gemeinde nun laut beten soll. Eine klare Anweisung für die Gebete in der Gemeinde finden wir im 1. Timotheusbrief, und das möchte ich euch bitten, dass ihr das jetzt mit aufschlagt, in Kapitel 2, 1. Timotheus Kapitel 2. Jetzt allmählich kommen wir sehr weit in die Mitte von unserem Puzzle. Und in die Regionen, wo es manchmal danach ein bisschen schwieriger wird. 1. Timotheus Kapitel 2, ab Vers 8, hier geht es offenkundig in diesem Abschnitt, auch vorher schon, um das Gebet in der Gemeinde. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ebenso auch, dass auch die Frauen sich in anständiger Haltung mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung, sondern mit dem, was Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen, durch gute Werke. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Sie wird aber durch das Kindergebären hindurch gerettet werden, denn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligung mit Sittsamkeit. Das sind viele Dinge, die wir sicherlich in diesem Text fragen können. Aber manches ist auch sehr, sehr klar und sehr eindeutig. Den Ausdruck, den Paulus hier am Anfang verwendet, an jedem Ort, ja, ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, den verwendet er häufiger und er bezieht sich dort immer auf die öffentliche, offizielle Zusammenkunft der Gemeinde. Es ist nicht, in diesen Situationen geht es nicht darum, dass sich Leute zufällig treffen, sondern dort, wo die Gemeinde zusammenkommt, an dem Ort, wo sie sich trifft, ja. Dort sollen die Männer die Hände aufheben zum Gebet. Und für diese Zusammenkünfte, für diese Gemeindezusammenkünfte gibt es nun diese unmissverständliche Weisung Gottes, dass die Männer an jedem Ort beten sollen. Eine positive Ermahnung an die Männer. Betet. Das ist Gottes Wort. Dass die Männer an jedem Ort beten. Dass sie heilige Hände aufheben. Den Frauen wird gesagt, die Frau lerne in aller Stille, in Vers 11 und 12, in aller Unterordnung, ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in Stille hält. Die Männer werden aufgefordert, die Gemeinde im Gebet zu leiten. Bei den Frauen heißt es hier, sie sollen schweigen. Interessanterweise wird ihr nicht gesagt, dass sie es wird ihnen verboten zu lehren, aber es heißt nicht, sie dürfen nicht beten. Ja? Das hat natürlich dazu auch geführt, dass viele Ausleger sagen, naja, wie ist es dann? Dann dürfen Frauen halt nicht lehren, aber beten dürfen sie. Ich hatte vorhin schon gezeigt, wir würden das Gebet der Gemeinde falsch verstehen, wenn wir sagen, ja, da betet ja nur einer. Wir beten alle. Beim Lehren ist das anders. Wenn einer lehrt, dann sind es nicht alle gleichzeitig. Das ist wirklich einer. Aber wenn gebetet wird, dann betet einer für alle, stellvertretend für alle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Paulus das hier nicht extra anführt. Aber wir finden eine Stelle im 1. Korintherbrief, die das eben doch nochmal so deutlich unterstreicht, dass man hier wahrscheinlich nicht umhin kommt, das hier dann auch so zu verstehen. In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 33 bis 35. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das habe ich vorhin schon zitiert. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen. Denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist schändlich für eine Frau, in der Gemeinde zu reden. Und hier ist es, denke ich, dann schon sehr viel schwieriger, diese Aussage anders zu verstehen, als dass sie dann im öffentlichen Gebet eben nicht das Gebet sprechen sollen, für die Gemeinde stellvertretend das Gebet sprechen sollen, sondern dass sie in dem Moment schweigen sollen. Nun gibt es natürlich auch Bibelausleger, die auch das versuchen, anders einzuordnen. Aber was heißt das nun? Während die Brüder in den Gemeinden klar aufgefordert werden, die Gemeinde im Gebet zu leiten, sollen die Frauen, Achtung, zusammen mit den Männern, die gerade ebenfalls still sind, leise mitbeten. Ja? In dem Moment schweigen eigentlich alle, außer einem, der eben gerade betet. Und wenn der Bruder dann fertig ist, bestätigt die gesamte Gemeinde seine Worte mit einem Amen. Und diese Ordnung ist keine reine Willkür. Die Bibel liefert uns auch eine Begründung hier im 2. Timotheusbrief. Dort heißt es, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Es ist ein Prinzip, das wir auch an anderen Stellen der Heiligen Schrift finden, dass der Mann das Haupt der Frau ist. Ich nehme mal 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3, werden wir nachher noch drauf blicken. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau, aber der Mann, das Christus Haupt, aber Gott. Und dieses Prinzip, dass der Mann, dass die Ehemänner in eine Stellung gewesen sind, in der sie die Frauen anleiten sollen, ist ein biblisches Prinzip, das wir an verschiedenen Stellen finden, auch in Kolosser 3, in Epheser 5 und sicherlich auch noch an anderen Stellen. Und da ist die Aufgabe von uns Ehemännern, dass wir unsere Frauen leiten sollen, dass wir in eine Autoritätsstellung über sie eingesetzt sind und sie werden aufgefordert, sich ihren Männern unterzuordnen. Aber wir Männer sind auch gefordert, unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde, der sich selbst gegeben hat für sie. Es ist nicht ein Haarspalt breit für Macho-Gehabe, für Chauvinismus, für irgendwie eine Vorstellung, dass Frauen weniger seien als Männer, weil Männer sind irgendwie besser oder größer oder höher oder was auch immer. Das wäre ein vollkommen unbiblisches Verständnis davon. Aber Gott hat den Männern eine andere Aufgabe zugewiesen. Eine Leitungsaufgabe in den Familien und dann auch eine Leitungsaufgabe in der Gemeinde. Und so können Männer im Namen der Familie sprechen oder im Namen auch der Frau sprechen. Und wir werden das auch nochmal sehen, dann sicherlich in 1. Mose 3 bei dem Sündenfall. Wir haben hier diese Beschuldigung Evas eigentlich in 2. Timotheus 2. Ja, sie hat zuerst gesündigt. Aber wenn wir die Begebenheit lesen in 1. Mose 3, wen spricht Gott zuerst an? Adam. Was ist da passiert? Du bist verantwortlich. Und es geht hier um eine Schöpfungsordnung, nicht um eine Ordnung nach dem Sündenfall. Aber es ist Gottes, eine gottgegebene Grundordnung, dass er es eben so verordnet hat, dass die Männer ihre Familien anleiten sollen, ihnen vorstehen, dass sie auch in den Gemeinden die Aufgabe haben, die Gemeinde vorzustehen und eben dann auch die Gemeinde im Gebet zu leiten. Nicht nur die Gemeindeleitung, dort sind alle Männer aufgefordert. Und stellvertretend für die gesamte Gemeinde ergreifen sie das Wort und treten im Namen aller im Gebet vor Gott. Und hier unterscheidet sich dann eben auch das Gemeindegebet von dem persönlichen Gebet. Derjenige, der laut betet, betet stellvertretend im Namen der Gemeinde. Die Brüder leiten die Gemeinde im laut gesprochenen Gebet, während die Frauen und die anderen, die noch dabei sind, schweigen und leise mitbeten. Und am Ende bestätigt die Gemeinde diese gesprochenen Worte mit einem Amen. Und an der Stelle würde ich gerne noch einiges sagen über die Gebete von Frauen. Denn es ist keineswegs so, dass aus biblischer Sicht es keinen Raum gäbe für laut gesprochene Gebete von Frauen. Ganz im Gegenteil. Wir hatten vorhin schon über die persönlichen, nicht öffentlichen Gebete von Geschwistern gesprochen. Gerade in den Familien nehmen wir uns ja auch Zeit, um miteinander zu beten. Und dort haben wir gesehen, ist es selbst den kleinsten Kindern erlaubt und werden sie ermutigt, im Gebet laut Gott zu loben. Und das gilt dann auch sicher für Frauen. Ja, zusammen zu Hause in der Familie, ihr lieben Frauen, betet laut im Kreis der Familie. Und auch in der Gemeinde gibt es nicht nur Gemeindeversammlungen wie den Gottesdienst oder die Gebetsstunde. Dort gibt es auch Versammlungen, in denen nicht die ganze Gemeinde zusammenkommt, in denen sich ein paar Geschwister treffen. Wir haben hier zum Beispiel am Sonntagmorgen dieses informelle Gebet am Sonntagmorgen vor dem Gottesdienst. Da dürfen ruhig auch gerne viele kommen, aber es ist eben keine Gemeindeveranstaltung. Es ist nicht die ganze Gemeinde da, sondern es sind halt ein paar, die sich treffen, um den Tag im Gebet gemeinsam zu beginnen und für das zu beten, was vor uns liegt. Wir haben einen Spielkreis, der sich ab und zu trifft, eine Kinderstunde. Wir hatten in der Vergangenheit öfter mal Frauenstunden. Das sind Versammlungen, die entweder informell sind oder nicht die ganze Gemeinde repräsentieren. Und dort, glauben wir, gelten andere Regeln als in den Gottesdiensten und bei den Gebetsstunden. Und das sind Anlässe, in denen Frauen sehr wohl auch laute Gebete sprechen können, sollen und dürfen. Und eine solche Situation finden wir, jetzt nehme ich es ein bisschen vorweg, denn hier gibt es dann natürlich Diskussion, in 1. Korinther Kapitel 11. Dort finden wir das eben beschrieben. Auch hier gibt es wieder viele Fragen zu dem Text. Das heben wir uns alles auf für den dritten Vortrag. Das bleibt dann alles bei dir, Nathanael. Aber wir finden hier eben dann einen Text oder eine Beschreibung von dem Gebet, was aber eben ein Gebet ist oder eine Gebetszusammenkunft, die, wie ich denke, sehr nachvollziehbar nicht die gesamte Gemeinde repräsentiert. Ich lese mal ab Vers 2, nachdem hier das sehr häufig vorkommt, lesen wir ruhig mal den ganzen Abschnitt. Ich lobe euch aber, dass ihr in allem meiner gedenkt und die Überlieferungen, wie ich sie euch überliefert habe, festhaltet. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt, entehrt ihr Haupt, denn sie ist ein und dasselbe wie die Geschorene. Denn wenn eine Frau sich nicht verhüllt, so werde ihr auch das Haar abgeschnitten. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, dass ihr das Haar abgeschnitten oder geschoren wird, so soll sie sich verhüllen. Denn der Mann ist freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf ihrem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist dem Herrn weder die Frau noch den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Urteilt bei euch selbst, ist es anständig, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet? Und lehrt euch nicht selbst die Natur, dass wenn ein Mann langes Haar hat, es eine Schande für ihn ist? Wenn aber eine Frau langes Haar hat, es eine Ehre für sie ist? Denn das Haar ist ihr anstatt eines Schleiers gegeben. Wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so soll er wissen, wir haben eine derartige Gewohnheit nicht, auch nicht die Gemeinden Gottes. Wie gesagt, einiges davon werden wir sicherlich in der dritten Lehrstunde zum Thema noch genauer ansehen. Aber hier ist von Frauen die Rede, die offenkundig auch laut gebetet haben. In Vers 5, Jede Frau aber, die mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt. Und dann im Vers 13, urteilt bei euch selbst, gehört es sich, dass eine Frau unverhüllt zu Gott betet. Jetzt könnte man geneigt sein zu denken, dass es hier ja darum geht, dass eine Frau eben dann halt in Stille mitbetet in dieser Situation, wie wir es vorhin beschrieben haben. Wenn die Gemeinde betet und alle anderen sind still und einer betet für alle. Aber das passt in Vers 5 nicht. Dort ist eben davon die Rede, wenn eine Frau mit unverhülltem Haupt betet oder weissagt. Und weissagen geht nun mal nicht anders, als dass ich meinen Mund dazu öffne. Ja? Die Frau oder Weissagung, Prophetie ist etwas, was gesprochen wird. Das ist mit Reden verbunden. Wir haben das in Kapitel 14, wer es dort nochmal lesen will, in Vers 3, wer weissagt, redet zu den Menschen. Kapitel 14, Vers 3 und Vers 29. Und hier haben wir ein sehr kompliziertes Puzzleteil nun vor uns, denn hier werden offensichtlich Frauen beschrieben, die laut gesprochen beten. Wie passt das zu 1. Timotheus 2, wie passt das zu Kapitel 14, wo Frauen geboten wird, zu schweigen in der Gemeinde? Und wir kommen, glaube ich, nicht ganz umhin, um dieses Puzzleteil so ein paar Mal zu drehen und zu gucken, wo passt es jetzt eigentlich richtig hinein. Um das Ganze auch, denke ich, richtig einzuordnen, müssen wir ein klein wenig leider hier ausholen, auch nochmal auf diese zweite Sache zu sprechen, kommen wir in Vers 5, was denn das Weissagen ist, dieses Prophezeien von Frauen. Auch hier können wir einige Hinweise erhalten, um unser Puzzle zu lösen und es hoffentlich richtig einzusortieren. Es ist hier davon die Rede, dass Frauen prophezeien, weissagen. Und das finden wir in der Bibel gar nicht so selten, ja nicht häufig, aber es gibt in der Bibel mehr als eine Frau, von der gesagt wird, dass sie eine Prophetin ist. Wer würde euch einfallen? Hände hoch. Hannah, ja, Lukas 2, Vers 36. Es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Ja? Wer noch? Ach, die Berühmte aus dem Alten Testament. Komm, die kennt ihr alle. Hm? Die Hulda oder Hilda? Ja, Hulda. In 2. Könige 22, 14 und 2. Chronik 34, 22 finden wir sie. Ja? Eine Prophetin, Hulda. Deborah, ja, Deborah ist, denke ich, wahrscheinlich die berühmteste in Richter 4, Vers 4. Deborah, die eine, da heißt es in Richter 4, Vers 4, und Deborah, eine Prophetin, die Frau des Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. So typische Bibelquiz-Frage, wer ist der Mann von Deborah? Den kennt keiner, weil der kommt nur hier einmal vor, der Lapidot. Ja, so eine ganz blasse Erscheinung. Und Deborah, eine sehr kräftige Persönlichkeit, die dort im Richterbuch beschrieben wird. Es gibt noch ein paar andere. Hannah hatten wir genannt. Wir finden Miriam, die Schwester Moses. Dort heißt es in Exodus 15, Vers 20, die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und so weiter. Wir finden Deborah, Hulda, haben wir gesagt. Dann gibt es eine Prophetin Noadia in Nehemia 6, Vers 14. Da weiß ich nicht so genau, das klingt eher so ein bisschen negativ, aber sie wird zumindest erwähnt. Vielleicht auch Jesajas Frau in Jesaja 8, Vers 3. Das ist nicht ganz gewiss, ob das sozusagen der Beruf des Mannes auf die Frau abfärbt an der Stelle oder ob sie selbst Prophetin war. Aber dann haben wir noch die Töchter des Philippus. Und ich glaube, die sind hier für unseren Zusammenhang in 1. Korinther 11 vielleicht sogar die bedeutsamsten. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 und 9 lesen wir von Paulus, da schreibt er, am folgenden Tag zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, Apostelgeschichte 6, ne, und blieben bei ihm. Dieser aber hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten, die prophezeiten. Vier Jungfrauen, vier Töchter. Und da erinnern wir uns, das hatten wir ja schon mal gehört, als Petrus am Pfingsten aufsteht und predigt. Was sagt er am Pfingsten? Er zitiert Joel Kapitel 3, Vers 1. Viele von uns haben das gerade erst gelesen in der stillen Zeit. Dort lesen wir, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Ah ja, da, Joel 3, Vers 1, diese Verheißung. Und Petrus steht auf am Pfingsttag und sagt, das ist jetzt passiert. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist dieser Heilige Geist in dieser Vollmacht gekommen und da ist davon die Rede, dass eure Söhne und Töchter weissagen. Und wie gut passt das zu den vier Töchtern Philippus? Des Philippus, ja, diese vier Prophetinnen, die er als Töchter hat. Sie weissagen. Nun, weissagen, prophezeien, wenn wir auch 1. Korinther 14 lesen, da geht es darum, dass jemand etwas weitergibt, was Gott ihm eingegeben hat. Ein lehrhaftes Sprechen zu der Gemeinde. Später wird es auch durch die Lehre abgelöst. Könnten wir jetzt nachweisen, haben wir jetzt nicht die Zeit dafür. Aber wie passt das jetzt zusammen? Auf der einen Seite erinnern wir uns, dass Frauen ganz klar untersagt ist, in der Gemeinde zu lehren. 1. Timotheus 2, Vers 12. Ich erlaube es einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen in der Gemeinde. Oder dann in Kapitel 1. Korinther 14, Vers 33. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen auch die Frauen in den Gemeinden schweigen. Es wird ihnen nicht erlaubt zu reden und so weiter. Also in den öffentlichen Gemeindeversammlungen dürfen Frauen nicht lehren. Nicht autoritativ von Gott sprechen, nicht weissagen, nicht prophezeien. Und doch ist davon hier die Rede, dass Frauen weissagen. Und wenn wir genau hingucken, wir finden in der Bibel sogar das Gebot, dass Frauen lehren sollen. Frauen wird geboten, dass sie in bestimmten Situationen tatsächlich lehren sollen. Aber nicht in der öffentlichen Gemeindeversammlung, im Gottesdienst, nicht in der Gebetsstunde, sondern den älteren Frauen wird gesagt, sie sollen doch die Jüngeren lehren. In Titus Kapitel 2, Vers 3 und 4, ebenso seien die alten Frauen in ihrer Haltung den Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Ja, sie sollen lehren. Die älteren Frauen, die jüngeren Frauen. Und selbstverständlich sind Frauen auch dazu berufen, die Kinder zu unterweisen. Und ich denke, wir haben ein ganz besonders schönes und leuchtendes Beispiel in Luise und Eunike, die sich um den Timotheus gekümmert haben und ihm Gottes Wort beigebracht haben. Und er kannte von Kind auf die Heiligen Schriften. Ja, woher denn? Von seiner Mama und von seiner Oma. Weil die es ihm beigebracht haben. Diese Schriften, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung. Das ist die Aufgabe von Frauen. Ja, natürlich, unterweist eure Kinder in Gottes Wort. Nach unserem heutigen Gebrauch nutzt auch den Kinderkatechismus und bringt ihn euren Kindern bei. Lehrt sie. Woran hatte jetzt Paulus in 1. Korinther 11 gedacht? Wie passt es zu Kapitel 14? Wenn wir das Puzzleteil noch mal so ein bisschen angucken, wir stellen fest, ja, in Kapitel 11, Vers 5 lesen wir davon, dass Frauen laut beten, dass sie weissagen, eine Lehrunterweisung aussprechen. In 1. Timotheus 2, Vers 12 und 1. Korinther 14, 34 lesen wir aber, dass es Frauen nicht erlaubt ist, in der Gemeinde zu lehren. Also wir sehen, so passt es irgendwie nicht so richtig zusammen, wir müssen es irgendwie anders drehen und wenden. Und wenn wir das so auslegen wollen, dass sich diese Stellen eben nicht widersprechen, dann ist wohl aus meiner Sicht, und ich bin nicht allein, die plausibelste Lösung die, dass in 1. Korinther 14 von einer Gemeindeversammlung die Rede ist. Dort, wo die Gemeinde zusammenkommt, zum Gottesdienst, zur Gebetsversammlung. Während in 1. Korinther 11 eine Zusammenkunft gemeint ist, wo man sich halt informell getroffen hat in einem kleineren Rahmen. Woran können wir das noch erkennen? Wir finden in 1. Korinther 14 einen Hinweis, in Vers 26 heißt es dort, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprachenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Und dort heißt es eben, wenn ihr zusammenkommt, also wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt zum Gottesdienst. Und diese Formulierung finden wir auch in Kapitel 11 im 1. Korintherbrief, aber erst in dem nächsten Abschnitt. Dort in Vers 17 Ja, da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, und in Vers 18, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und in Vers 20, wenn ihr nun zusammenkommt. Ja, dort in diesem nächsten Abschnitt lesen wir dreimal davon, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, um gemeinsam das Mahl des Herrn zu feiern. In Kapitel 11, in den ersten Versen, die wir vorhin gelesen haben, steht das nicht. Ja, also scheint es doch nahezulegen, dass vielleicht das, was vorher berichtet wird, hier gar nicht die Gemeinde als Gemeindezusammenkunft beschreibt, sondern eine andere Situation. Ein solcher Hinweis fehlt hier nämlich. Und wenn wir dann nach einem Beispiel suchen, wo könnte das denn so gewesen sein? Wie können wir uns das vorstellen? Da fiel mir eine Begebenheit ein, wo ich denke, die ist vielleicht ganz passend. Aus der Apostelgeschichte, Kapitel 18. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 24 bis 26. Ein Jude mit dem Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war ihm im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Fällt euch hier was auf? In Vers 26. Sie legten ihm den Weg genauer aus. Priscilla oder Priscilla, das ist unterschiedlich, und Aquila. Paulus grüßt sie auch mal am Ende des Römerbriefs. Grüßt Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter, ebenfalls Plural, in Christus Jesus. Also die waren beide, dieses Ehepaar war so eins irgendwie, ja, die kommen auch immer nur so als Pärchen vor, aber sie werden hier auch, ja, die haben sich den Apollos gekrallt, haben den mit heimgenommen und haben dem das erklärt, wie es richtig ist. Und dann heißt es nicht, und Prisca saß schweigend nebendran, während ihr Mann redete. Nein, sie wird hier völlig mit hineingenommen in dieses, naja, die haben denen das beide erklärt, wie immer das zuging, wir wissen es nicht. Ja? In dem Fall ist es wirklich nur eine Dreierkonstellation. Und wir wissen auch nicht, dass Prisca jetzt eine Prophetin oder Weissagerin gewesen wäre, aber irgendwie so eine Situation war das vielleicht auch im 1. Korinther 11. Und das heißt nicht, die Frau schwieg, während der Mann mit dem anderen Mann redete. Ja? Sie sind beide Mitarbeiter des Paulus. Und sie unterweisen gemeinsam Apollos im Evangelium von Jesus oder im Blick auf die Taufe immerhin. Und man kann sogar, wenn man genau hinguckt, feststellen, Prisca oder Priscilla wird sogar ganz betont hervorgehoben. Die Frau wird zuerst genannt. Eher untypisch. Ja? Obwohl sie die Frau ist, steht sie zuerst. Von ihr wissen wir, wie gesagt, nicht, ob sie jetzt geweissagt hat, aber wir wissen, dass sie zusammen mit ihrem Mann Apollos belehrt hat. Und das passt gut zu 1. Korinther 11. Ja? Und in irgendwelchen Kontexten waren wahrscheinlich auch die Töchter des Philippus zugange, weil sie haben auch nicht nur für sich selbst geweissagt und keinem davon erzählt. Ja? Aber dazu wissen wir einfach gar nichts. Aber in diesen privaten Situationen, ja, es ist nicht so, dass es hier heißt, naja, Aquila und Priscilla sind aufgestanden und haben allen erklärt, was hier ist, sondern sie haben ihn sich nach Hause genommen. In eine Situation, die nicht in der öffentlichen Versammlung war, und in dieser hat dann auch die Frau durchaus mitgesprochen. Und in diesen privaten Situationen, eben nicht in der Gemeindeversammlung, nicht im Gottesdienst, nicht in der Gebetsstunde, dürfen Frauen weissagen, was immer das jetzt genau bedeutet, lehren und laut beten. Sie dürfen sich dabei nicht über ihren Mann überheben, ganz im Gegenteil, 1. Korinther 11, ja, sind angewiesen, dass sie ihren Mann als ihr Haupt anerkennen und respektieren. Und das passt dann auch noch zu einigen anderen Beobachtungen ganz gut. Denn wer aufmerksam Gottes Wort liest, wird feststellen, dass wir in Gottes Wort Gebete von Frauen finden. In Gottes inspirierten heiligen Wort, in der Heiligen Schrift, stehen Gebete von Frauen. Wir haben das Gebet der Hanna in 1. Samuel 2. Wir haben das Gebet, den Lobgesang der Maria in Lukas 1. Und wir finden auch in Apostelgeschichte 16, wie Paulus nach Philippi kommt, dass er in eine Gebetsversammlung von Frauen kommt. Ja? Frauen, die beten. Und wir finden auch Frauen als Liederdichter. Wie schon gesagt, die Hannah, das Gebet der Hannah auch sehr poetisch. Der Lobgesang der Maria steht auch in unserem Liederbuch, ein Text einer Frau von Maria, der Mutter Jesu. Aber auch Deborah, das Lied in Richter 5, ja, wo Frauen Lieder zur Ehre Gottes gedichtet haben. Und es gibt auch keinen biblischen Grund, wieso das Frauen nicht tun dürften, dass sie Loblieder an Gott schreiben. Und so halten wir hier fest, in den öffentlichen Gemeindeversammlungen, Gottesdienst und Gebetsstunde ist es die Aufgabe der Männer in der Gemeinde, die gemeinsamen Gebete laut zu sprechen. Die Frauen sollen dazu schweigen, es im Herzen mitbeten. In den privaten und informellen Zusammenkünften ist es aber durchaus angebracht, dass Frauen sich auch laut an gemeinsamen Gebeten beteiligen und je nach Situation können sie auch ihren Glauben anderen bezeugen oder sogar weissagen oder lehren. Es muss aber passend sein und es darf nicht über die Autorität des Mannes hinausgehen. Und hier kommt so ein Punkt, wo manche sagen, kann ich nicht folgen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass es in der einen Situation richtig ist und in der anderen geht das nicht? Wie kann das zusammenpassen? Ja, das eine Mal steht jetzt da 1. Korinther 11, die Frauen dürfen laut beten und tun das auch. Und dann haben wir 1. Korinther 14 und 1. Timotheus 2 und dann auf einmal doch nicht. Wie kann es sein, dass in einigen Situationen Frauen durchaus ermutigt sind, und ermutigt werden, laut zu beten, und in der Gebetsstunde sollen sie das nicht tun und im Gottesdienst sollen sie es nicht tun. Wir bekennen uns in unserem Glaubensbekenntnis, in dem 22. Kapitel, zu einem Prinzip, das sich das regulative Prinzip nennt. Ich hoffe, die meisten von euch kennen das. In dem ersten Abschnitt haben wir dort festgehalten über den Gottesdienst. Dabei ist die angemessene Art und Weise, in welcher der wahre Gott verehrt werden soll, von ihm selbst festgesetzt worden und durch seinen eigenen offenbarten Willen derart gebunden, dass er nicht nach den Vorstellungen und Einfällen von Menschen oder gemäß den Anregungen Satans durch irgendwelche sichtbaren Darstellungen oder auf irgendeine sonstige Weise, die nicht in der Heiligen Schrift angeordnet ist, verehrt werden darf. Und dieses Prinzip stützt sich vor allen Dingen auf zwei Gebote, nämlich das zweite Gebot. Nein, es stützt sich vor allen Dingen auf das zweite Gebot, wo Gott sagt, ich möchte nicht im Bild verehrt werden. Und er möchte so verehrt werden, wie er es in seinem Wort geboten hat. Und nicht so, wie wir es uns ausdenken. Und so kommt es dann vor, dass es im Gottesdienst manchmal Dinge gibt, die in anderen Situationen wieder anders sind. Ist immer noch schwierig für den einen oder anderen. Aber ich möchte euch erinnern, es gibt ein Gebot, das uns das sehr nahe liegt. Ich lese es euch vor, es ist das vierte Gebot. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Fällt euch in diesem Gebot etwas auf? Daniel, warum arbeitest du heute nicht? Das ist ein anderer Tag, ja. Das ist der Tag des Herrn. Das ist falsch. Da wäre es Sünde, wäre Übertretung dieses Gebotes, am Tag des Herrn zu arbeiten. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, 6 Tage, ist es richtig. Und auf einmal an einem Tag gelten andere Bestimmungen. Am Tag des Herrn gelten jetzt auf einmal andere Bestimmungen als die 6 Tage sonst in der Woche. Und manche Leute tun sich schwer damit, ich weiß das. Das ist auch ein Gebot, wo sich manche schwer damit tun. Wie kann das sein? Aber es ist nicht immer alles gleich. 6 Tage ist es absolut richtig und Gott wohlgefällig und unser natürlicher Gottesdienst, dass wir Gott durch unsere Arbeit verherrlichen. Und am 7. eben, dass wir nicht arbeiten. Die Regeln sind hier nicht immer gleich. Und ich habe so ein bisschen nachgedacht und ich denke, so ungewöhnlich ist das eigentlich auch gar nicht. Wie wir früher noch in Wetzlar in der Jexburg uns getroffen haben, da gab es Parkplätze, die musste man an 5,5 Tagen in der Woche bezahlen. Und wenn man am Sonntag da gestanden ist, haben die nichts gekostet. Gleiches Auto, gleicher Parkplatz kostet nichts. Montag früh kostet was. Wieso eigentlich? Ja? Nachts kostet vielleicht nichts. Oder in anderen Situationen, dann gibt es so Wohngebiete. Ja? Wenn du einen roten Opel hast, darfst du da nicht parken. Aber wenn der da wohnt, einen roten Opel hat, darf der da parken. Egal, was für ein Auto du hast. Ja, der hat so ein Schild drin, dann darf der da parken. Ja, nicht jeder darf. Liegt nicht am Auto. Liegt daran, dass er da so ein Parkschild hat. In Fußgängerzonen steht oftmals so ein Schild, ja, Lieferverkehr frei von bis. Ja, da darf normal kein Lastwagen durch die Gegend fahren, aber zu bestimmten Zeiten dann doch. Ja, also so, wir haben durchaus in unserem alltäglichen Leben auch ähnliche Regelungen, wo wir sagen, naja, das ist mal so, ja, ist nicht immer gleich. Und ähnlich ist es auch mit dem Gottesdienst. Hier gelten eben im Blick auf dieses andere Regeln als in anderen Lebenssituationen. Als im persönlichen Gebet oder als im Gebet in der Familie oder im kleinen Kreis, wo man sich vielleicht gerade trifft. Und so gelten eben hier in der Gemeindeversammlung, diese Anweisungen aus Gottes Wort. Wir haben sie uns jetzt nicht ausgedacht, wir versuchen uns daran zu halten, was hier steht, dass eben Frauen gewiesen sind, still zu sein und nicht das Gebet anzuleiten, dass es die Aufgabe der Männer ist, laut zu beten und die Gemeinde im Gebet zu leiten. Und das gilt in anderen Situationen eben nicht. So, dann würde ich das gerne noch mal kurz zusammenfassen, dass es für uns allen noch mal letztendlich präsent ist. In den öffentlichen Gemeindeversammlungen, im Gottesdienst und in der Gebetsstunde ist es die Aufgabe der Männer in der Gemeinde, die Gemeindegebete laut zu sprechen. Alle anderen beten still, schweigen dem Herzen mit. Frauen sollen aber eben schweigen und nicht das Wort ergreifen. In privaten, in informellen Zusammenkünften ist es aber durchaus angebracht, dass Frauen sich auch am gemeinsamen Gebet beteiligen. Je nach Situation können sie ihren Glauben auch anderen bezeugen, können sie auch lehren und weissagen und auch ihre Erkenntnis weitergeben. Und an dieser Stelle möchte ich nun dringend dazu ermahnen, dass wir jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt verstanden und vorschnell auf andere losgehen, die das vielleicht anders praktizieren. Ja, es gibt Gemeinden, die verstehen diese Dinge anders und wir sind hier in verschiedenen Stellen mit verschiedenen Puzzleteilen unterwegs, die nicht so einfach sind zuzuordnen. Und so machen es manche durchaus anders, sie kommen zu anderen Ergebnissen und sie praktizieren das anders. Und diese Unterschiede finden wir selbst bei unseren geistlichen Vätern. So versteht beispielsweise Matthew Henry 1. Korinther 14, 34 so, dass Frauen nicht öffentlich lehren, wohl aber laut beten dürfen. Und wir sind selbst auch reformierte Baptistengemeinden bekannt, die das genauso handhaben. Also wir sind hier nicht in einem Gebiet, wo wir sagen können, ach, das sind die Liberalen oder das sind irgendwelche Bibelkritiker. Nein, es ist ein Gebiet, wo es einfach wirklich schwer ist, die Bibel klar zu verstehen. Und ich würde nicht hingehen und sagen, wir haben es verstanden, ihr nicht. Und da durchaus das erstmal, wenn wir zu Gast sind, woanders konkret einfach, nehmt es einfach hin, es ist so und wir praktizieren das hier eben so, wie wir es gerade gesagt haben. Und doch ist es eben auch wichtig, dass wir hier in einer Weise handeln, wie wir denken, dass Gottes Wort uns lehrt, hier in unserer Gemeinde. Wir glauben, dass es gut ist für die Gemeinde, hier eine klare Vorstellung dazu haben, denn Gott ist ein Gott der Ordnung und ein Gott des Friedens. Und ein Glaubensbruder, der erst kürzlich ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht hat, zu ganz anderen Ergebnissen kommt, aber er fordert uns Älteste auf, dass wir in dieser Frage eine klare Haltung einnehmen sollen. Und das wollen wir hier tun. Er schreibt dort, ich halte ganz deutlich fest, dass es die Aufgabe der Ältesten ist, die biblischen Richtlinien für die Praxis an ihrem Ort festzulegen. Die Gemeindeleiter in jeder Gemeinde müssen zu irgendeiner Form von Festlegung zu diesem Thema kommen. Denn sonst ist es unklar und man weiß nicht so genau, was ist richtig. Und fehlt auch die Freiheit vielleicht, sich da recht hineinzufinden. Aber das wollen wir hier in aller Demut und dem Respekt vor Geschwistern mit anderen Überzeugungen und mit einer anderen Praxis eben auch tun. Und sagen, ja, das halten wir für die richtige Ordnung, für die biblische Ordnung. Und dann noch ein paar praktische Ermahnungen. Wir halten fest, dass in den öffentlichen Gemeindeversammlungen die Brüder laut beten sollen. Und da müssen wir auch darauf Acht haben, dass es richtig verstanden wird. Einer betet laut für alle, für die gesamte Gemeinde, für die Einheit, für den einen Leib, der sich versammelt. Alle anderen Anwesenden, auch die Frauen, beten eben leise im Stillen mit. Aber wir beten alle. Einer spricht. Alle beten wir, gemeinsam. Und wenn er dann sagt, wenn dann jemand sagt, bei uns dürfen die Frauen nicht beten, der hat es nicht verstanden. Das ist nicht wahr. Bei uns dürfen alle mitbeten, aber einer spricht und der spricht, ist eben keine Frau. Bei uns dürfen Frauen sehr wohl beten, aber sie sollen eben nicht die Gemeinde laut im Gebet anleiten. Und bitte achtet hier drauf, dass ihr das immer klar hervorhebt und dass ihr das nicht verdreht. Ich finde, es ist so ein Bereich, wo wir leicht in diesen Sprachgebrauch hineinrutschen können, der an die Liste der alten Schlange erinnert. Ja? Auch bei euch dürfen Frauen nicht beten? Ja, nee, ist nicht wahr. Aber sie sprechen die Gebete nicht laut, das ist die Aufgabe der Männer. Wir beten alle zusammen. Alle zusammen. Ein zweites, lasst uns darauf achten, dass wir unsere Schwestern mit Achtung und Respekt behandeln. Wir sind alle, Männer und Frauen, auf dieselbe Weise errettet worden. Galater 3, Vers 28, da ist nicht ein Jude, Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn sie sind alle einer in Christus Jesus. Da ist keiner irgendwie besser oder hervorgehoben. Frauen sind nicht dümmer als Männer. Frauen haben nicht weniger theologischen Verstand und weniger Einsicht als Männer. Sie sind nicht minderwertig, sie sind nicht Menschen zweiter Klasse. Völlig unbiblische Ansichten. Ganz im Gegenteil. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die ihre Bibeln viel besser kennen als ihre Männer. Eine Schande für die Männer. Und es gibt sehr viele Frauen, die sehr viel hingegebener an den Herrn leben als ihre Männer. Auch eine Schande für die Männer. Denkt nicht, weil ihr Männer seid, seid ihr irgendwie geistlicher, besser, hervorgehobener. Es ist nicht ein Haarbreit für eine solche macho-chauvinistische Haltung gegenüber Frauen. Nein, ist es nicht. Lasst uns einander mit Respekt begegnen. Und hört auch ihr Männer auf das, was Frauen zu sagen haben, besonders wenn es eure eigene Frau ist. Ja, die haben euch oft Dinge zu sagen, die sich vielleicht ein anderer nicht sagen traut. Auch eine geistliche Einsicht. Und ihr verheirateten Männer, denkt dran, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Das hat uns Gott gewiesen. Hüten wir uns davor, hier in irgend so eine falsche Haltung hineinzurutschen und zu denken, ach ja, Frauen. Nein, Frauen, wir sind eins in Christus, auf Augenhöhe. Ja, als Ehemann habe ich eine andere Verantwortung für meine Ehefrau und ich bin ihr vorgeordnet. Als Männer in der Gemeinde haben wir die Verantwortung, die Gemeinde im Gebet zu leiten und als Leitung der Gemeinde, die eben nur aus Männern bestehen soll, die Verantwortung, die Gemeinde zu leiten. Das ist Gottes Ordnung. Aber Frauen sind hoch zu achten und zu respektieren. Ein drittes, glaube ich, ist es dann, Gemeinde, wenn wir diese Überlegungen dann genau bedenken, dann kommen wir auch zu dem Schluss, dass wenn wir als Gemeinde beten, in Gemeindeversammlungen beten, es gewöhnlich auch Gemeindeglieder sein sollen, die die Gemeinde im Gebet anleiten. Während der Gebetsstunde die Anliegen der Gemeinde laut gesprochen vor Gottes Thron bringt, spricht stellvertretend für die Gemeinde. Und dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass derjenige ein Teil der Gemeinde sein soll. Wir fänden es komisch, wenn heute mein Nachbar kommt und sagt, na, ich spreche jetzt mal für die Familie hier. Nee. Du kannst für deine Familie sprechen, wenn du der Vater des Familienoberhaupt bist, aber nicht dein Nachbar. Und da müssen wir auch wieder aufpassen, dass wir dieses Prinzip nicht überstrapazieren und uns irgendwie ins Lächerliche verkehren. Wir finden Paulus oft auf Missionsreisen, sehr oft in unterschiedlichen Gemeinden. Wir lesen, wie er dort auch betet, wo er nicht Gemeindeglied ist. Und so wollen wir das auch handhaben, ähnlich wie beim Abendmahl, beim Gebet, dass wir Brüder in der Gebetsstunde, die zu Gast sind, auch einladen, dass sie auch uns im Gebet leiten, dass wir sie auch einladen. Aber es muss klar bleiben, dass letztendlich Gäste keinen Anspruch darauf haben, sondern dass sie von uns Ältesten dazu eingeladen werden. Es geht nicht darum, hier auszugrenzen, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und die Gemeinde eben durch einen Vertreter aus der Gemeinde im Gebet repräsentiert wird. Und wenn andere dazu eingeladen sind, weil sie einfach ständig Gast sind noch oder so, dann ist das auch gut. Ja? Also bitte auch da, aber im Prinzip muss es die Aufgabe von Gemeindegliedern sein, in der Gebetsstunde die Gebete zu sprechen. Sollten auch darüber nachdenken, auch wenn ich das nicht als Problem bei uns erkenne, dass wir in Gottes Wort Weisung finden, dass wir im Gebet auch im Respekt gegenüber Älteren auftreten und ihnen so ein bisschen den Vortritt lassen, auch im Gebet uns anzuleiten. Wir würden einen Hinweis finden in 1. Petrus 5, Vers 5, nicht ganz sicher, ob es dort um Älteste in der Gemeinde geht oder um ältere Männer. Dort heißt es ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder den älteren Männern unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht dem Hochmütigen und den Demütigen aber gebt Gnade. Und dann finden wir im Alten Testament bei Hiob ein schönes Beispiel, wie der Elihu sich zurückhält mit dem Reden, weil er jung ist. Elihu hatte sich gegen Hiob zurückgehalten mit Reden, weil jene die Älteren an Jahren waren als er. Hiob 32, Vers 4. Und das ist, denke ich, so eine, etwas, wo wir einfach lernen müssen, auch, dass wir einen richtigen Moment haben, dass wir verstehen, ja, die Gebetsstunde sollte jetzt nicht nur von den ganz Jungen angeleitet werden, sondern auch die älteren Brüder sollen eigentlich erstmal so vorangehen. Und die Jungen beteiligen sich auch im Gebet und leiten auch im Gebet an. Aber es ist ein biblisches Prinzip, dass eben die Älteren so mit Respekt vorangehen. Dann etwas, worüber ich denke, dass wir wirklich nachdenken sollen, wo vielleicht heute auch mal für den einen oder anderen noch ein bisschen Bewusstseinserweiterung kommt. Wenn wir beten als Gemeinde und hier so als Gemeinde versammelt sind in der Gebetsstunde und einer erhebt das Wort für alle, dann ist es angebracht, das in der Wir-Form zu tun. Ja, wir bringen dieses Gebet vor Gott. Es ist eben nicht dieses persönliche Ich bete für, sondern wir beten als Gemeinde zu Gott. Auch das ist natürlich, es geht um den Geist. Ja? Also ist nicht schlimm, wenn einer mal ich sagt. Aber im Grundsatz, dass wir das verstehen, was wir da tun, wenn wir beten. Es ist eben kein privates Gebet. Einer spricht für den einen Leib der Gemeinde. Und daher ist es in den meisten Fällen eben wahrscheinlich angebracht, das in der Wir-Form zu formulieren. Und dann sollen es eben auch Anliegen sein, die wir als Gemeinde vor den Herrn bringen. Und es geht Hand in Hand, was wir dann in der letzten Stunde nochmal hören werden, was eigentlich für Inhalte im Gebet gebetet werden. Und wir sammeln ja auch Gebetsanliegen als Gemeinde, dass wir sagen, okay, das sind unsere Anliegen. Das ist nicht mehr mein persönliches Anliegen für mich allein, sondern das sind unsere Anliegen. Wir als Gemeinde, wir als Brüder und Schwestern, wir gehören zusammen. Und wir haben gemeinsam dieses Anliegen und das beten wir heute und das bringen wir vor den Herrn. Und einer ergreift das Wort und er leitet die Gemeinde an, um dieses Gebet zu sprechen. Und wenn dann das Gebet zu Ende ist, dann ist die Gemeinde aufgefordert, dieses Gebet zu bekräftigen und zu sagen, ja, Amen, ja, das ist unser Gebet. So hätte ich es auch gesagt. Diese Worte sind auch meine Worte. Und an der Stelle sind wir dann tatsächlich sogar aufgefordert, ein laut gesprochenes Gebet zu beurteilen. Wenn ein Bruder etwas betet, was ich gar nicht gutheißen kann, dann darf ich zu dem Gebet auch kein Amen sprechen. Es kommt hoffentlich nicht so oft vor, aber es kommt vielleicht mal vor. Und der Bruder wird sich dann hinterher überlegen, wenn es auf einmal nach seinem Gebet so furchtbar leise war und kaum einer Amen gesagt hat, ob er vielleicht was falsch gesagt hat. Ja? Es geht nicht um falsche Grammatik, also es geht wirklich um den Inhalt. Ja, wenn jemand schlechtes Deutsch hat, ist nicht schlimm. Ja, oder sich auch mal verspricht. Also wir sind nicht perfekt, das wollen wir gar nicht. Aber wir sind als Gemeinde gefordert, dass wir uns hinter dieses Gebet stellen. Und wenn jemand halt was Komisches betet, dann geht's halt nicht. Und ihr habt das bestimmt schon mal so Situationen erlebt, wo es einem richtig unangenehm ist, weil irgendjemand auftritt und denkt, er müsste eben in der Wir-Form sprechen und schließt sich irgendwie so mit ein und denkt, nee, eigentlich ist überhaupt nicht mein Ding, was der da sagt. Ja? Dann bitte auch kein Amen. Ja? Aber sobald wir dahinter stehen, und ich hoffe, das tun wir, ja, und wir kommen als Gemeinde zusammen, wir sammeln die Gebetsanliegen, wir haben das gemeinsame Anliegen und wir beten das mit einem Herzen, mit einem Sinn, wie es in der Apostelgeschichte hieß. Amen. Dann lasst uns erinnern, dass wenn wir beten, wir nicht allein sind, sondern Gott sich selbst für uns verwendet in der Person seines Heiligen Geistes. Römer 8, Vers 26, ebenso nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir hatten schon gesehen, ja, Jesus Christus selbst steht vor Gottes Thron und nimmt diese Gebete und bringt sie vor den Vater. Und der Heilige Geist, ja, Gott selbst, wer betet? Wenn wir als Gemeinde beten, sind es nicht nur menschliche Worte, die irgendwo gesprochen werden. Es verbindet sich zusammen mit der Dreieinigkeit Gottes, vor Gott, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus Christus, unserem hohen Priester vor dem Thron. Es ist eine sehr, sehr würdevolle Aufgabe, dieses Gebet zu tun, zu sprechen und in dem Bewusstsein und in dem Wissen, ja, im Himmel ist jemand, der sich für uns verwendet. Der Heilige Geist nimmt diese schwachen Worte und bringt sie so vor Gott, dass es das ausdrückt, was wir sagen wollen. Und Jesus Christus, unser hoher Priester, vertritt uns vor dem Herrn. Und dann können wir auch im Namen Jesu beten, wie wir es im Johannesevangelium häufiger aufgefordert werden, dass er heute vor dem Vater, ja, in seinem Namen kommen wir vor dich, Gott. Jesus hat uns die Tür aufgemacht. Und so beten wir als Gemeinde und bestürmen den Gnadenthron Gottes, der uns durch die Erlösung Christi nun offen steht. Jesus Christus hat diesen Weg freigetan und steht da, heute sitzt er zu Rechten Gottes und verwendet sich für uns im Gebet. Ich möchte schließen mit einem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, wo uns Jesus ermahnt, in den ersten Versen, sagt ihnen ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und von keinem Menschen sich scheute. Es war eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meiner Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht das. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und mir ins Gesicht fährt. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben auf der Erde finden. Liebe Geschwister, ich hoffe, dass wir heute ein Stück mehr geklärt haben, auch für uns geklärt haben, wer eigentlich in der Gemeinde betet, dass wir es gemeinsam tun, dass einer für uns spricht, dass wir gemeinsam beten, wenn wir singen. Aber was nützt uns diese Erkenntnis, wenn wir sie nicht tun? Lasst uns eine Gemeinde von Betern sein. Und auch wenn wir in der Gebetsstunde zusammenkommen, lasst uns mit Freimütigkeit und mit Eifer zu Gott beten, ohne zu ermatten. Wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wird er solchen Glaubenseifer, wird er solchen Gebetseifer finden bei uns? Wird der Herr bei uns Leute finden, die er schon gut kennt, weil sie Tag und Nacht im Gebet vor ihn kommen und in der Gemeindeversammlung, in der Gebetsversammlung da sind und sich mit Eifer im Gebet einbringen und von Herzen mitbeten und von ganzem Herzen das Amen sprechen, weil sie in ihren Gedanken, in ihren Herzen und in ihren Worten nichts anderes tun können, als Gott loben. Das ist, was Gott von uns möchte. Er möchte es in Ordnung, nach seinem Wort gemäß. Aber lasst es uns tun. Lasst uns diese Erkenntnis nicht nur mit irgendwo einspeichern und sagen, gut, jetzt haben wir wieder mehr gelernt, sondern lasst uns Beter sein. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir wollen dir danken für dein Wort. Es ist eine große Herausforderung für uns, dass wir hier alles richtig verstehen, gerade auch in diesem schwierigen Bereich, wer in der Gemeinde laut beten soll und das Gebet anleiten. Wir haben uns heute viele Gedanken gemacht darüber, wer beten soll. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir es in der rechten Weise bedenken und befolgen und als Gemeinde Ordnung halten. Aber nicht mit Stolz und Gleichgültigkeit, sondern mit Herzenseifer dein Wort befolgen. Dass wir in Respekt miteinander umgehen, seien wir Frauen oder Männer, Brüder oder Schwestern. Dass wir in Einmütigkeit als Gemeinde zusammenstehen und in Einmütigkeit im Gebet vor dir sind. Und dort, wo wir freie Gebete sprechen, dass die Brüder der Gemeinde mit heiligen Händen und frohem Herzen uns im Gebet anleiten und uns im Gebet eine Sprache verleihen vor dir. Und wir staunen und preisen dich dafür, Herr, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du uns deinen Geist gibst, der sich mit unaussprechlichen Seufzern für uns vor dir verwendet. Und du selbst, unser Herr, auf deinem Gnadenthron, als unser großer Hohepriester, für uns eintrittst. Es ist eine große Wahrheit, die wir nicht nur im Kopf behalten wollen, sondern in unserem Leben umsetzen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dass wir gegen die Müdigkeit und die Schwachheit des Fleisches kämpfen. Der Geist ist willig und das Fleisch ist schwach, gerade auch im Gebet. Und lass uns Beter sein, Herr, wie diese Witwe in dem Gleichnis, dich Tag und Nacht bestürmen und unser Leben hingeben, um dir die Ehre zu geben, Herr. Um stets in unserem Herzen im Gebet mit dir verbunden zu sein, aber auch in besonderen Zeiten, wie du es uns vorgelebt hast, in der Frühe des Morgens und, wenn es sein muss, die ganze Nacht im Gebet verharren. Lass uns, Herr, darin zunehmen. Nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis. Schenke du uns Gnade dazu, Herr, dass wir wahrlich eine Betgemeinde sind. Eine Betgemeinde, die sich dir heiligt und dir alle Ehre gibt. Amen.